Die Diaspora Night. Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur 50. Ausgabe der Diaspora Night.
Ja, wir könnten schon fast wieder ein Jubiläum feiern, aber wir hatten jetzt letztens schon die 100. Ausgabe der Linux Lounge. Da reicht das jetzt erstmal. Machen wir heute erstmal nichts Spezielles. Außer euch fällt irgendwas ein, dann packen wir das vielleicht in den kommenden Sendungen irgendwann rein, weil wir haben jetzt besonders viel Zeit und es ist ja auch wieder Sommer. Ja, und Sommerferien und wer weiß, ob dann überhaupt so viele zuhören wie sonst auch immer.
Ja.
Ja,
dann muss ich wieder Jingle spielen.
Ha, ha, ha. Ja, mach mal.
Diaspora aktuell.
Ja, dann, sind wir schon wieder da mit der ersten Rubrik oder Kategorie.
Achso, ja, ich wollte dir ja so eine Liste.
Ja, du wolltest mir ich wollte gerade sagen, mir fehlt die Liste.
Nein, ich habe nur Angst, wenn ich das dann eintrage und drunter oder so, dass du das dann einfach mitkopierst, dann später in die Shownotes und dann.
Nee, die Kommentare kriege ich immer raus.
Okay. Gut, also. Was gibt's Neues von Diaspora? Erstmal gibt's eine neue Diaspora-Version. Endlich wieder. 0.1.1. Yay. Ja, aber es ist jetzt nicht so ein großer Release. Das kann man sich vielleicht denken, nach der Versionsnummer zu urteilen. So Kleinigkeiten sind gefixt worden. Wie eben Shift und Enter wurde zu Control und Enter. Also wenn ihr irgendwelche Beiträge abschickt, dann konntet ihr das vorher immer mit Shift und Enter tun. Und viele fanden das nicht so toll, weil sie haben mit Shift und Enter normalerweise immer die den Beitrag, also hier so eine Einrückung gemacht, einfach das normale Enter eigentlich benutzt, neuen Paragraphen erstellt. Nächste Zeile. Ja, so kann man es eigentlich auch nennen. Einfach nächste
Zeile. Ja, einfach einen normalen Zeilenumbruch.
Ja, genau. Ein Zeilenumbruch haben die gemacht. Genau. Mit Shift und Enter vorher so. Da kam diese Umstellung und haben sich alle Leute beschwert, weil sie da und
irgendwie. Das ist ja aus, sie aus Versehen Beitrag abschicken.
Genau, so halbe Beiträge flogen dann so durch die Diaspora durch. Das war natürlich auch nicht so toll. So. Und jetzt haben sie das halt umgestellt auf Control beziehungsweise auf Steuerung Enter, so wie es eben bei Thunderbird und anderen, in anderen Bereichen auch eben ist, wenn man irgendwas absenden möchte. Ja, dann noch, wenn ihr könnt das jetzt mal machen, ich hoffe, eure ganzen Pods haben schon geupdatet auf 0.1.1, geht da mal rein, geht mal in eure privaten Konversationen, in eure privaten Nachrichten.
Und dann lest die mal laut vor.
Nein, das könnt ihr natürlich auch machen, kommt aber vorher dann noch in Mumble und wir ziehen euch dann in On Air und dann könnt ihr uns das ja auch gleich live auf dem Stream erzählen. Kommt bestimmt auch gut an. Nein, nicht vorlesen, sondern wenn ihr schon bereits viele Konversationen gehabt habt, dann könnt ihr jetzt so ein kleines Icon sehen bei jeder Konversation, die ihr mal gemacht habt. Und diese kleinen Icons sind einfach so zwei Männchen, also so zwei Buddy-Icons, wie man sie so kennt, so. Also so büstenmäßig, ja, geht nur bis zum Bauch und nicht weiter. Und wenn ihr da mit der Maus drüber fahrt oder da draufklickt, dann wird euch angezeigt, wer alles an dieser Konversation teilgenommen hat. Ja, normalerweise konnte man das immer nur sehen, wenn man direkt auf die Konversation geklickt hat und sich das nochmal angeschaut hat. Und jetzt könnt ihr euch das dann in so einem kleinen, schönen Hovercard-Fenster angucken. Das ist ganz niedlich. Vielleicht mal ganz hilfreich, wenn ihr größere Konversationen führt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, private Nachrichten habe ich in Diaspora sehr, sehr selten benutzt. So ein bisschen wie bei Twitter, ja. Also benutzt man wirklich dann nur relativ selten.
Ich habe ganz viele lange private Konversationen. Also hauptsächlich so, auf die Vorlesedinger.
Benjamin, du bist ja jetzt gerade hier auf dem Stream, dann kannst du uns ja schon mal ein paar vorlesen.
Ja, da steht halt, muss ich jetzt mal so raus so ein Ding aufmachen.
Ich weiß nicht, ob ich das.
Also da stehen halt so Dinge drin wie morgen vorlesen und so.
Ich dachte jetzt so, Hör mal, morgen, ne? Morgen, da können wir uns mal hier auf so 2 Minuten treffen. Mhm. Ja, wer weiß.
Und da steht dann noch irgendwie selbe Zeit, selber Ort, wisst schon oder so.
Ja, genau. Codewort, langer Hase oder sowas, Parole. Ja, was noch verbessert worden ist, ist das Cross-Posting zu Twitter und Facebook. Ja, also wenn ihr zum Beispiel, glaube ich, Beiträge auf Diaspora löscht, dann werden die auch auf Twitter gelöscht. Irgendwelche solchen schönen zusätzlichen Sachen sind da noch verbessert worden. Und weil Twitter ja irgendwann die API-Umstellung auf API-Version 1.1 gemacht hat, wo einige Sachen rausgeflogen sind, haben sie dann gesagt, okay, dann verbessern und dann passen wir das ein bisschen der neuen API-Version an. Ansonsten gibt es noch für die Pod-Treiber, das ist vielleicht wichtig, für große und kleine Pods gibt es jetzt Einstellungen für die Pod-Geschwindigkeit, ja, wie viele Zugriffe auf einen Pod in einer bestimmten Zeitspanne ablaufen dürfen, damit der Pod nicht dauernd platt ist, ja, und eben Leute, die ein bisschen stärkeren Server haben, stärkeren Pod haben, die das dann höher einstellen können. Ja,
ist auch ganz hilfreich. Dein Pod ist langweilig.
Dein Pod ist langweilig?
Ja.
Ja, zu wenig Leute drauf.
Vermutlich. Ja, oder also zu starker Server.
Ja, oder so, ja. Aber du hast ja noch ganz, ganz andere Sachen auf dem Server drauf. Ja. Ja, jetzt mal abgesehen von diesem Coke-Shop, den du da. So, also, Nutzerzahlen auf Pods begrenzen. Das ist eine Forderung oder eine Idee auf Lumio gewesen. Und zwar geht es darum, wenn ich einen privaten Pod betreibe, dann möchte ich nur ganz bestimmte Personen darauf haben. Weiß ich nicht, Freunde, Familie, Bekannte und nicht irgendwelche fremden Leute, die meinen, ach, das ist ja hier bei Pod-Uptime auch irgendwie zufällig aufgelistet, dann kann ich mich doch mal diesem Pod entledigen, so ungefähr. Nicht so doll. Deswegen wird das eben ein bisschen, deswegen werden die Nutzerzahlen begrenzt. Und sollten begrenzt werden. Oder was natürlich noch besser wäre, wenn die User moderiert werden können. So, da das aber schwierig zu implementieren ist, haben dann eben mehrere Leute. Oh, mein Echo. Dein Echo. Jetzt ja. Machen wir das gleich. Machen wir gleich. So, das Moderieren ist schwierig zu implementieren, weil man müsste ja dann auch eine ganze Liste von Usern haben und irgendwie auch ein schönes Backend, wo das irgendwie dann gut implementiert werden kann und an aus und Status und ja, also ne, dass man das ein bisschen einfacher machen könnte, indem man einfach sagt, Einladungen können nur an bekannte Personen verschickt werden.
Und was ist eine bekannte Person?
Also nur Personen, die du kennst. Das heißt, du bist Podman, setzt einen Pod auf, hast deinen Master-Admin-Account, keine Ahnung, hast deinen Account und hast dann im Backend einfach eine Liste beziehungsweise irgendwie ein Einladungsfeld, wo du eben verschiedene E-Mail-Adressen eingeben kannst. Und dann kannst du die Leute, wie eben bei der Beta-Version von Join Diaspora, einladen, auf deinen Pod zu kommen. Nur diese Person, die diese E-Mail dann bekommen. Und da man aber ja früher unter Join Diaspora noch sagen konnte, hör mal, jede Person, die auf dem Pod ist, kann wiederum 10 Einladungen schicken, dass man das begrenzt, nämlich auf 0. Und dass dann die Personen, die du eingeladen hast, dann eben nicht noch weitere Einladungen schicken können. Fände ich gar nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Warum nicht?
Ja, aber dann kannst du auch einfach quasi Einladungen ganz deaktivieren, beziehungsweise Standard auf 0 machen und dir ein paar geben und dass du nur noch du verschicken kannst.
Ja, natürlich. Das würde auch, ja genau, das ist ja gemeint, ne, dass die Personen selber keine Einladung mehr schicken können und du eben nur an diese bekannten Personen schickst.
Aber du kannst in Default ja einstellen, wie viele andere verschicken können. Dann stellst du das einfach auf 0 und du kannst manuell für bestimmte Benutzer das erhöhen.
Ja, obwohl, ich meine, ja, du brauchst es ja nur für deine Hauptbenutzer theoretisch erhöhen. Ja, ja.
Eben.
Ja, aber wie gesagt, das ist dann eher so ein Workaround, weil eben dieses Moderieren doch sehr schwierig zu implementieren ist. Das wäre noch eine Möglichkeit. Dann noch ein anderes Thema. Es geht um das Organisieren. Wie sich denn das Diaspora-Team, die Developer und überhaupt Community-mäßig das Ganze organisiert. Das ist ein bisschen schwieriger und der Beitrag ist auch schon 7 Monate alt. Es hat sich da jetzt wieder ein bisschen was getan. Und zwar hat Goop zum Beispiel vorgeschlagen, dass man doch erstmal Kernpunkte finden sollte, die man mit einem Team erarbeiten kann. Zum Beispiel die Federation. Oder ne, eben wie man Accounts übertragen kann und die Verschlüsselung und die Paketierung, also dass das ordentlich dann auf anderen, dass die Pods einfacher erstellt werden können unter dem entsprechenden Betriebssystem. Dass es eine bessere Dokumentation gibt und allgemeine Kommunikation, dass man das irgendwie ein bisschen zentriert macht. Ja, also dass man eben mehrere Teams dafür abstellt, die sich dann darum kümmern, die Dokumentation zu machen, die Pakete und so weiter. Dann sind die Leute sich nämlich gegenseitig nicht in der Quere. Ja, keiner muss sagen, oh, ich muss das jetzt ganz alleine diese Feature hier implementieren, sondern kann dann immer sich nochmal mit anderen Leuten zusammentun und sich unterhalten und überprüfen, ob das alles so funktioniert. Und Sean hat gesagt, ja, er findet das alles so ganz gut und man sollte vielleicht irgendwann auch mal darüber überlegen, ob man nicht eine bessere Kommunikationsinfrastruktur aufbaut. Was irgendwie, also so für meine Ohren, Augen, wie auch immer, für mein englisches Verständnis jetzt eher so gewertet werden könnte, dass Loom.io vielleicht doch nicht unbedingt die beste Möglichkeit ist, diese ganzen Abstimmungen und so weiter zu machen und dass Sean da vielleicht von weggehen wollen würde. Was ich mir aber nicht vorstellen kann, dass jeder von der Community da mitzieht, weil dauernd irgendwie irgendwelche anderen Sachen ne, also immer wechseln. Also Loom.io ist ja ein Open, also nicht Loom.io, aber ja, also das Projekt dahinter, die Software dahinter, die ist Open Source, ist auch auf GitHub. Und jeder könnte sich so ein Ding selber aufsetzen und da würde wahrscheinlich Sean dann irgendwann sagen, hey, lasst uns doch mal das irgendwie übernehmen. kann ich mir gut vorstellen, aber erstmal muss, bei Loom.io hat sich, glaube ich, über die Jahre hinweg nicht viel getan, ja, auch wenn es Open Source ist, aber bringt halt nichts. Ja.
Ja. Müssen ja, also, weiß nicht, ich habe jetzt bis jetzt Loom.io nicht so viel benutzt, ich habe ein paar Mal bei Abstimmungen abgestimmt und so. Und sonst nicht viel. Aber ja, viel mehr kann man auch nicht machen. Ja, man kann auch diskutieren, ja. Mhm.
Ja, ich
aber ist ja das Wichtigste ist eigentlich drin.
Ja, Abstimmung. Obwohl es nicht da unterschiedliche Arten von Abstimmungen gibt und immer nur ja, stimmt, nein, vielleicht.
Und ja, nein, vielleicht oder Block.
Block, genau.
Und da müssen sie manchmal so Hacks machen, also ja heißt das und nein heißt das und vielleicht heißt das und Block heißt das und dann je nachdem, was man will, muss man das abstimmen.
Genau.
Und das schnallen dann wieder nicht alle Leute und
ja, und stimmen einfach zu, obwohl das wahrscheinlich dann die schlechteste Auswahl war. Kann ja sein. Ja gut, eine andere Sache und zwar Pottery, hatten wir ja drüber gesprochen. Dass Pottery ein Pod aus Indien ist, oder hauptsächlich aus dem indischen Diaspora Entwicklerteam, sagen wir mal, und die um Spenden gebeten haben, 1.600 Euro hätten sie denn gerne, um eben Pottery auch bei sich selber komplett unabhängig laufen lassen zu können, kein Hoster mehr dazwischen ist, weiß ich nicht, noch so ein paar super tolle Features. Und sie sind jetzt bei der Hälfte angekommen, ja? Erfolg, yay. Erfolg, Erfolg. Sie sind bei der Hälfte angekommen und sie haben irgendwie innerhalb von 2 Tagen haben sie 200 Euro irgendwann mal zusammenbekommen. Haben sich doch selber sehr gewundert.
Ja, eine Person allein hat 200 Euro gespendet. Ja. Genau. Das heißt, sie müssen das innerhalb ein paar Sekunden gekriegt haben.
Ja, sicher. Ja, aber sie meinten dann so über die letzten 2 Tage. Ja, gut, ja, dann viel Glück noch weiterhin. Wie gesagt, wenn ihr da mal so 5 oder 10 Euro mal übrig habt, so Kaffeekasse oder sowas, dann gibt denen das doch. Ich glaube, das ist eine ganz, auch wenn ihr dem auf dem Pott nicht zahlt. Aber ich glaube, das ist schon ein bisschen, also sind ja 5 Euro, meine Güte, kannst ihr vielleicht 2 Kaffee von holen. Ja, und, oder dann gibst du halt denen erstmal einen Kaffee aus. Ist auch schön. Es ist schön zu teilen. Wir wissen das ja mit dem Reshare-Button.
Ja, so. Aber der Standardtext bei dem Spenden-Widget da auf der Seite ist ja, dass man Kaffee dem Server spenden kann.
Genau.
Und das sind da irgendwie 3 verschiedene Kaffeesorten, die.
Latte Macchiato. Milch ist nicht so teuer. Ja, eine andere schöne Neuigkeit ist, dass der Diaspora-Publisher, den kennst du ja wahrscheinlich auch, oder? Das ist ein Plugin für Chrome. Diaspora Plugin.
Nee, habe ich vorher beim Show Notes lesen, das erst immer schon gelesen.
Auch gut.
Ja.
Der ist geupdatet worden auf Version 1.9.6. 1.96 und hat jetzt deutsche Sprache dabei. Es ist deutsch übersetzt worden und lässt sich nicht nur im Chrome Market oder das heißt hier irgendwie Web-Apps. Nee, Web-Shop. Egal. Store, genau. Web-Store, genau. Im Chrome Web-Store, ich habe jetzt hier Marketplace stehen, ist egal. Findet ihr das? Die neue Version des Jasper Publisher. Davon abgesehen gibt's das Ding natürlich nochmal auf GitHub. Falls ihr jetzt nicht so vertraut mit Chrome und dem ganzen Chrome-App-Zeug seid und auch sagt, so Apps über einen Chrome-Webstore hätte ich doch jetzt nicht unbedingt wegbringen wollen. Also, ne, weil Google und böse und so. Und wenn ihr Chromium benutzt, dann solltet ihr sowieso dann irgendwie auf die GitHub-Version ausweichen. Ja. Finde ich schön, dass eben solche Plugins noch weiterhin behandelt werden und noch weiterhin irgendwelche Updates erfahren. Und irgendwie ist das für mich der Beweis, dadurch, dass es ein neues Update dafür gibt, dass das Ding noch funktioniert. Weil es ist ja bei vielen Add-ons gewesen, die sehr, sehr alt sind, weiß ich nicht, ein Jahr oder so oder ein halbes Jahr schon, dass sie nicht mehr funktionieren. Und dass sich dann mehrere Leute auch beschwert haben, so von wegen, hey, könnt ihr das mal wieder updaten? Und dann die Leute gesagt haben, nö, wir haben da keine Lust mehr drauf.
Raven24 sagt im IRC gerade noch Market gleich Android und Marketplace gleich Amazon.
Ja, obwohl es gibt ja auch bei Firefox OS Marketplace, also es kommt aus. Das ist einfach, ne, Hauptsache irgendwie so Buzzword Bingo. Ja,
ja, wobei der bei Android heißt der jetzt Play Store.
Ja, ja. Ja gut, okay. So, jetzt darfst du mal was sagen.
Ich soll was sagen? Dann müsste ich jetzt erstmal schauen, was Thema ist. Ach so.
Ach Mensch.
Ja, wann war denn das? Sonntag oder so, glaube ich. War mein Stream plötzlich so leer. Und da habe ich mich gewundert, wieso plötzlich nichts mehr kommt. Und anscheinend, also nichts mehr nicht, aber halt sehr wenig. Und anscheinend kommt bei mir irgendwie die Hälfte oder so von Geraspora. Und Dennis hatte da irgendwie einen Fehler eingebaut.
Ich weiß nicht.
Der andere Dennis, der Geraspora Dennis, dass die Federation irgendwie kaputt war. Er hat es jetzt aber wieder gefixt, es läuft jetzt alles wieder und ihr dürft ihn alle hauen gehen, dass es kaputt gemacht hat er geschrieben.
Wir werden ihn nachher nochmal schlagen, wegen was anderem, was dann jemandem aufgefallen ist und Das kommt dann in der letzten Rubrik-Kategorie, wie du es gerne nennen möchtest, Benjamin. Aber wir können auch gerne mal in die folgende Kategorie gehen.
Los geht's. Jo.
Blick aus dem Fenster.
Ja, und da sind wir schon wieder in der zweiten und mittleren Kategorie, um so mal ein bisschen Fortschritt anzuzeigen.
Ja, genau. Wir sind jetzt schon in der zweiten. Und es geht um Open Source. Also es ist eigentlich nur eine ganz, ganz kleine News. Und zwar Fefe, den ja sicherlich jeder kennt, der so auf Verschwörungstheorien und ein bisschen Politik und ein bisschen Bashing steht. Ja, macht das immer ja ganz fein und doch sehr, sehr lustig. Fefe, auch Felix von Leitner genannt, hat unter seinem wunderschön designten Blog mal so die Wichtigkeit von Open Source rausgekehrt. Ich will das jetzt nicht großartig vorlesen oder irgendwie vortragen. Der Kerngedanke dieses Beitrags ist aber, dass Open Source hier als Werkzeug benutzt werden soll und nicht die Lösung darstellt. Ja, so wie viele das immer so gerne haben, so freie Software ist die Lösung. Ich nenne immer nur Richard Stallman. Ja, so von wegen, ich sollte eher meine Kinder verstoßen, als proprietäre Software zu nutzen. Irgendein Quatsch, hat Richard Stallman auch mal gesagt. Also,
Der sagt noch viel mehr,
ja. Ich finde ihn immer witzig, weil der ist ähnlich wie Linus, ja. Also nicht ähnlich, was diese Ansichten angeht, sondern er ist ähnlich so eine Galionsfigur, die oft selber auf die Nase fällt und oft dann auch Kritik einstecken muss. Also Linus ja auch, also bei manchen Sachen, ich meine, Fuck You Nvidia, das war ja eine Aktion. Im Allgemeinen haben die beiden quasi ihre eigenen Foundations gegründet mit dem Zeug, was sie selber machen. Also die Free Software Foundation, da ist Richard Stallman Vorsitzender Und er hat die auch ins auch ins Leben gerufen. Und Linus Torvalds hat Linux entwickelt und hat dann sich an die Spitze der Linux Foundation gestellt. Also die machen alle ihren Beruf selbst. Das ist echt klasse. Wer möchte das nicht?
Ja, würde ich auch machen.
So an die Spitze einer Nordpol Foundation.
Nee, ich habe ja die Coding for Coffee Foundation.
Ah ja, okay. Also schaut euch den Beitrag mal durch, ist ganz witzig und teilweise doch sehr, sehr, sehr aufschlussreich, wer sich damit noch nicht so ganz beschäftigt hat. Und ja, gut. Was wir noch haben, ist mal so ein kleiner Abstecher in andere Gefilde. Ja, ich will jetzt eigentlich dieses ganze Prism-Ding jetzt nicht großartig aufrollen. Ihr wisst alles, was mit Prism zu tun hat. Ihr wisst, was mit, wie heißt es, Tempora zu tun hat. Ihr wisst, was die NSA alles macht und die GCHQ und wie sind die alle heißen. Und ach, der BND jetzt sicher, auch bald machen.
Ob wir wissen, was die alles machen?
Nee, das wissen wir nicht alles, aber wir wissen so im Groben und Ganzen. Und wir können uns sicherlich auch gut vorstellen, was sie noch alles so tun. Ne? Deswegen hat Diaspora ja in den letzten paar Wochen einen ziemlichen Ansturm erfahren, was das angeht. Das hat man auch gemerkt, dass immer mehr Leute neu hier geschrieben haben. War sehr schön. So, jetzt gibt es eine alternative, verschlüsselte Kollaborationsplattform namens Stackfield. Also das, was ihr so normalerweise unter Google Docs kennt oder Google Drive oder Google Hangout. Ja, also so wirklich dieses Mischmasch, wir kommunizieren über alles. Also wir haben einen Chat und wir können Dateien austauschen und wir können mit dem Kalender uns Termine einsetzen und Notizen und Aufgaben verteilen. Also im Allgemeinen einfach nur eine Gruppe organisieren und Termine klar machen und organisieren und Dateien austauschen, wie gesagt. Das bietet diese Kollaborationsplattform namens Stackfield. Die kommt witzigerweise aus Deutschland. Was mich natürlich auch irgendwie freut. Glaube ich zumindest, muss ich nochmal gucken. Doch, aus München kommen die, ja. Kruzifix noch eins. Und die, was jetzt so interessant daran ist, ist, dass sie eine Client-to-Client-Verschlüsselung haben, was sehr schön ist. Ja, also da liegen die ganzen Informationen komplett verschlüsselt auf dem Server. Klar, auch wieder ein zentraler Server, aber immerhin gibt's da eine Client-to-Client-Verschlüsselung, so dass eben jedes Mal, bevor das überhaupt an den Server gesendet wird, dann erstmal verschlüsselt wird auf dem eigenen heimischen Rechner und dann eben hochgesetzt wird. Das soll eigentlich eher was für Firmen sein und Privatkunden eher weniger, sagen wir mal. Ich glaube, es wird da wahrscheinlich dann irgendwie so auch bestimmte kostenlose Angebote geben, wenn ihr zum Beispiel für eine Schule oder weiß ich nicht, irgendwelche Projekte, Organisationen habt oder so, dass ihr euch da dann eben für wenig Geld oder vielleicht sogar gar kein Geld da reinsetzen könnt. Ist vielleicht ganz schön zu sehen, dass es so eine Plattform gibt, die darauf dann Rücksicht nimmt. Kann natürlich auch sein, dass man das irgendwann aushebeln kann. Ne? Man darf ja da so allein einer Plattform nicht trauen. Aber ich finde es ein schönes Beispiel, dass man sowas eben auch kommerzialisieren kann und dass eben man nicht immer nur so idealistisch starr sein muss und sagen muss, das muss alles kostenlos und spendenbasiert und so weiter. So geht, würde es theoretisch auch gehen. Ja, Mozilla ist hier im Begriff, oder?
Ja, habe ich schon mal irgendwie gehört.
Weißt du, was Person?
Dass die auch einen Browser haben und so.
Ja, und irgendwie irgendwas mit einem Vogel machen die auch. Wie heißt das denn da? Irgendwas mit Donner, Thunderbird. Ja, ist dir Persona ein Begriff?
Habe ich schon mal gehört, ja.
Also, hast du gehört, aber weißt nicht, was es ist.
Nicht so genau.
Okay, also es ist wie OpenID. Hatten wir ja, glaube ich, OpenID. OpenID, glaube ich.
Ja.
Ja. OpenID ist ja ein Tool, ähnlich wie dieses Facebook-Login und Twitter-Login und so weiter. Ja, man hat einen Account und braucht dann nicht fünffach dann seine E-Mail-Adressen da alle anpassen und also solche Scherze. Man loggt sich einfach dann mit den Daten ein, die dann der jeweilige Server, eben OpenID oder eben Facebook oder Twitter dann eben anbietet, der Plattform. So dass man das nicht dauernd eingeben muss. Das kann viele Vorteile haben, kann auch Nachteile haben. Mozilla hat das jetzt schon längere Zeit in seinem Browser integriert und das ganze Ding nennt sich Persona. Was ist daran so interessant? Ja, die haben die Informationen, haben die natürlich auf den Mozilla-Servern, die in den USA stehen. Und seit diesem Prism-Zeug hat natürlich Mozilla sich auch Gedanken darüber gemacht, was ist denn mit den Daten auf diesen Persona-Servern? Ja, die müssen ja dann auch irgendwie ausgespäht werden und so. Und dann hat tatsächlich jemand die Frage gestellt, warum Mozilla denn als datenschutzbewusste Foundation nicht nach Europa umzieht mit den Servern, mit den Persona-Servern, so dass man sagen könnte, hey, die achten wirklich auf Sicherheit. Also gibt da durchaus Gründe, die ich persönlich nachvollziehen kann. Erstmal ist Europa nicht unbedingt sicherer.
Ich wollte gerade sagen, dann werden sie einfach in Europa ausspioniert.
Richtig, genau das passiert nämlich. Pass auf, Europa, ist klar. Also wenn sie jetzt, gehen wir jetzt mal aus, sie würden jetzt tatsächlich in Großbritannien ihre Server hosten, hätten sie genau das gleiche Ding. Sogar noch schlimmer, weil ja Großbritannien auch dieses Überlandkabel zu den USA dann ausgespäht hat. Also da geht dann auch alles durch und alles drüber. Ja, das ist auch nicht schlecht, dass das als Grund angeführt werden muss. Und Mozilla ist ja an die US-Gesetze gebunden, weil es ja eine Foundation ist. Das heißt, wenn die USA sagt, hör mal, du hast da einen Server in Lampabupu, dann musst du bitte uns trotzdem Zugriff darauf geben oder in irgendeiner Form Daten geben, die du auf diesem Server hast, damit wir die untersuchen können. Und da ist es egal, wo der Server steht, so ungefähr. Ansonsten sagt Mozilla natürlich auch, ja, wir haben aber im Allgemeinen wenig Daten gespeichert. Das ist eine unserer Richtlinien, die befolgen wir auch. Wenn Daten gespeichert werden, dann wirklich nur die, die wirklich nötig sind. Und wie eben E-Mail-Adresse und sowas. Und das ist jetzt eben bei Persona halt so. Ja, gut, kann man halt nichts machen. Ne? Ja, das zu Mozilla. Dann erklär doch mal, was denn ein DNS-Root ist.
Irgendwo muss DNS ja anfangen.
Was ist denn DNS erstmal?
Also DNS ist Domain Name System. Mhm. Glaube ich.
Ja.
Ich arbeite immer nur mit Abkürzungen, ich weiß gar nicht, was die heißt.
Ist nicht so schlimm, aber was ist es
denn? Ja, das ist halt, dass wenn du in deiner Adresszeile im Browser irgendwie www.nordpol.ch eingibst zum Beispiel, ja, dann muss der Browser ja irgendwie wissen, wo liegt denn der Nordpol? Und
oh, da ist der Nordpol-Stern.
Oh. Ja, dann fragt er halt irgendwie den DNS-Server und der fragt dann den nächsten DNS-Server und irgendwie finden die dann raus, dass das und das die IP ist.
Genau, IP ist ja, für alle, die es nicht wissen, ist ja nichts anderes als die Telefonnummern von verschiedenen Computern im Internet. Und weil ja eine Webseite, die ihr seht, ja im Grunde nichts anderes ist als ein Computer, den ihr anwählt, ne, per Telefon, der auch eine IP-Adresse besitzt oder mehrere sogar, je nachdem, ist es einfach nur so ein Label, ja, so ein Name, so ein bisschen wie Dateinamen. Ihr wollt ja auch nicht den kompletten Quellcode von eurer Datei sehen. Ja, das bringt euch.
Also man kann auch die IP-Adresse auswendig lernen, dann ist man unabhängig von den DNS-Servern.
Das wäre eine Möglichkeit, oder man macht es ganz anders. Und zwar hat sich ein eher deutsch orientiertes, ja, auch wieder aus Deutschland, ist ja eigentlich egal, weil wir sind ja in diesem Internet und das ist alles globalisiert und das ist ja dann fast schon egal. Und zwar Open Root Server Network, ORSN. Das ist ein Netzwerk, das es früher mal gab, von 2002 bis 2000, nicht bis 2008, bis 2008. 2008, jetzt geht's schon los. 2008 und dieses Netzwerk soll ein alternatives System sein zu ICANN. Und ICANN ist der Anbieter für die Domain Names, die ihr so kennt. Also ne, YouTube.com und so weiter sind dann auf den Servern hinterlegt. Ja, das ist so ein bisschen wie die, wie heißen die da nochmal? Diese Zentralen, die es früher bei Telefonaten gab, so von wegen
Telefonzentralen.
Ja, nee. Ja, wo die dann immer umgestickt haben. Verbindung.
Ja, keine Ahnung. Da musstest du ja immer erst anrufen und dann denen sagen, wo du hin willst. Und dann haben die dich gesteckt und mitgehört.
Könnte man sagen, Vermittlung? Ja, ja. Könnte man. Ja, ich glaube, Vermittlung war es. Weiß ich nicht, wo dann.
Vermittlungszentrale schreibt, das ist IRC.
Ja, gut, dann eben, okay, dann Vermittlungszentrale, also, wo dann eben die werten Damen dann da den Anruf entgegengenommen haben und dann mit ein paar Steckern dann eben die Verbindung aufgebaut haben. So ähnlich kann man sich das auch vorstellen, mit diesen Domain-Names, ja, das heißt, ich stelle eine Anfrage und würde jetzt gerne wissen, ich will jetzt auf youtube.com, ja, ohne jetzt mal irgendwie großartige Werbung zu machen, youtube.com, und dann sagt der Server, also die Zentrale, die Vermittlungszentrale, dann, ja, da müssen wir jetzt mal gucken, was für eine Telefonnummer, also was für eine IP denn dieser Name hat. Ah ja, da ist es, und verbindet, ja, so. Und natürlich könnte man solche Sachen dann auch zensieren. Wenn ich also eine Domain kaufe, weiß ich nicht, radikale asoziale, dann ist es so, dass dann genau diese Zentrale dann sagt, ja, da haben wir jetzt gerade keine Verbindung gefunden, obwohl der Server vielleicht da ist. Ja, das heißt, es kann durchaus dadurch Zensur ausgeübt werden.
Darum sollte man die IP-Adresse auswendig lernen.
Zum Beispiel, ja. Das wäre eine Möglichkeit. Oder
man schreibt sie in die etc-hosts.
Oder das. Oder man macht es noch ganz anders und besser. Man benutzt eben so ein alternatives ein alternatives DNS-Netzwerk.
Das IRC schlägt geile Schlampen schlagen Dennis.info vor.
Alter, ich muss ja hier moderieren. Ich kann mich doch jetzt auf so eine nicht konzentrieren. Was ist denn unter der Domain? Nein.
Die gibt's bestimmt schon, die kennst du noch nicht. Ich habe Radio CC. Ich habe der Radio.cc in die ATC Host geschrieben, als die Domain weg war.
Oh, sehr gut, ja.
Weil dann konnte ich da immer noch drauf zugreifen, weil ich hatte da überall in Playlisten und so weiter drin und da wollte ich das nicht anpassen, da habe ich halt einfach die ATC Host angepasst.
Okay.
Musste ich dann aber wieder rausnehmen, als der Server umgezogen ist.
Das Interessante ist halt, dass dieses Netzwerk, dass es das, wie gesagt, 6 Jahre lang gab und das 2008 eingestellt worden ist, weil eben wollen nicht so viele Leute. So, und jetzt seit Tempora und seit dieser ganze NSA-Kacke da, hat dann eben der Initiator gesagt, ja, wir machen das nochmal neu, ne? Also wir setzen das wieder online und wir wollen das auf jeden Fall noch verbessern, noch unabhängiger machen. Das heißt, es könnte sein, dass wir dann demnächst bald ein Open-Root-Server-Network haben, das uns ganz unabhängig von den USA macht, beziehungsweise nicht von dieser ICANN und die halt zu 90% in den USA steht. Und alle anderen Server, die man hier so lokal, also die man so in den einzelnen Ländern hat, wie zum Beispiel 1&1 Server, die spiegeln das einfach nur. Ja, das heißt, wenn irgendwann mal eine Spiegelung stattfindet und es gibt da irgendwie eine Zensur in der Form, dann hast du halt ein Problem. Ja, dann bringt dir das, diese Dezentralität von wegen Spiegeln auch wieder nichts. Ja, gut. Anderes Thema, nächstes Thema, Bunny. Ja, denkt man ja erstmal so, ah, oh, ein Häschen. Süß. Aber dieses Häschen hat es in sich. Und zwar ist es einfach nur, für jetzt die Nerds unter euch, ist es ein Tool, womit ihr Mesh-Netzwerke übers WLAN erstellen könnt. Hatten wir, glaube ich, schon mal Alternativen dazu. Aber da ist es dann nochmal dreifach verschlüsselt und keiner sieht so wirklich, dass ihr da über das WLAN da irgendwelche Verbindungen aufbaut und was weiß ich nicht alles. Ich hab's mir nicht allzu genau angeguckt, weil die Zeit hatte nicht genug Zeit dafür. Wer sich's angucken möchte und wer so ein absoluter Verschlüsselungsfanatiker ist und Spaß dran hat, sich damit zu beschäftigen, darf das gerne tun. Darf uns gerne mal darüber berichten, was er denn noch so alles macht. Ansonsten, ach ja, genau, ich hatte hier gerade von Bonsai halt netterweise noch eine Alternative zu dem Open Root Server Network, also das, was wir gerade angeschrieben hatten, hier in diesem alternativen DNS-System, die Vermittlungszentrale. Und zwar gibt es da noch Open NIC. Das habe ich früher mal oft benutzt. Ja, da gibt's dann eben solche wunderschönen Domain-Endungen wie .free und .. weiß ich nicht, also die dann eben ausgedacht sind und die es dann eben so offiziell nicht gibt, aber die ihr dann eben anwählen könnt. Das ist schon nicht schlecht.
Ja.
Ist schon ganz cool. Wie gesagt, also guckt euch solche Projekte mal an, diese sind immer mal wieder interessant. So, noch eine andere Sache, noch ein anderes Projekt und wieder mal Mozilla. Ach, ich liebe diese Foundation. Und zwar Talkkiller. Ja, hört sich eher nach Töten an als nach Reden. Aber okay. Ah. Reden, bis ihr sterbt. Das wäre ein cooler Slogan. Also, Mozilla Talkkiller. Oh Gott. Was reicht? Ist ein Projekt der Mozilla Foundation und soll ein Messenger innerhalb des Browsers werden. Also nicht bezogen auf den Browser. Das heißt, es soll nicht jetzt in den Browser so sehr integriert sein, dass es jetzt kein anderer, also ne, in Firefox, dass es in keinen anderen Browser mehr benutzt werden kann. Eher das Gegenteil soll der Fall sein. Natürlich soll erstmal gesagt werden, okay, wir machen einen Messenger auf mit WebRTC. Da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, dass die Verbindung von Browser direkt zu Browser übergehen und solche Geschichten. So dass eben kein Server mehr dazwischen sein muss. Eben solche Sachen können funktionieren. Oder man macht es so, ja, das, also im Browser so, ihr geht also auf eine bestimmte, nicht unbedingt Website, aber ihr habt dann eben das Tool integriert als Plugin oder wie auch immer bei euch im Browser und könnt dann direkt mit jemand anderem Videokonferenzen veranstalten und all solche Scherze. Also da sind die doch schon sehr weit. Könnt auch Textnachrichten schicken. Und dieses Talkkiller ist besonders interessant, weil es eben auch noch das noch so eine soziale Komponente hat. Ihr könnt Web-Erfahrungen, wie sie immer so, Web-App-Experiences, könnt ihr dann mit anderen Leuten sharen, ja, um mal hier diese Marketing-Sprache zu verwenden.
Ja, könnt, ein Passwort nach dem anderen.
Ja, los geht's. Oh, ich habe schon 3 voll. Passwort-Bingo. Wenn ihr auf YouTube, ja, wenn ihr ein witziges Katzenbild gesehen habt, auf Diaspora, und euer Kollege jetzt nicht auf Diaspora, mag ja vorkommen, dann könnt ihr über dieses WebRTC und diese Messenger-Komponente in eurem Browser diese Grafik nehmen und einfach in das Chatfenster von eurer Person da eintragen. Und der wird dann dieses Bild direkt bekommen, ohne dass ihr irgendwelche Dateien übertragen müsst oder irgendwelche Bilder übertragen müsst. Ihr braucht noch nicht mal irgendwie einen Link kopieren oder sonst irgendwas, sondern ihr macht das alles wunderbar per Drag and Drop in das Sprachfeld rein und fertig. Ja, und dann wird es auch schön angezeigt. Und wenn ihr irgendwelche Videos habt, dann braucht ihr das wahrscheinlich dann auch nur noch per Drag and Drop irgendwo reinziehen. Solche Geschichten gibt's dann. Und es wird wahrscheinlich dann auch eine Anbindung geben an die Social API, die ihr von Firefox hoffentlich kennt. Das ist die Komponente, also diese Schnittstelle, dass ihr bestimmte Funktionen von sozialen Netzwerken benutzen könnt. Das heißt, es gibt zum Beispiel die Facebook-Integration in, also die ist schon vorgefertigt, und Twitter gibt's, glaube ich, auch schon. In Firefox, so dass ihr dann eben.
Integration?
Ja, gibt's noch nicht. Habe ich Diaspora-Integration gesagt?
Nee, und Facebook? Aber das müsste es doch dann auch noch geben, oder?
Ja, aber weil wir jetzt hier von Diaspora keine API haben, funktioniert das leider nicht. Ach, wir so, warten deswegen. Ja alle drauf.
Ah.
Ja, wir warten noch alle drauf.
Aber was ich vorher noch, also wenn da dein Kumpel oder so, da du dem das Katzenbild schicken willst, ist die viel wichtigere Frage, wieso ist der nicht bei Diaspora? Dann könntest du doch dieses Killer-Dingsbums da benutzen, um ihn zu Diaspora zu bringen.
Das wäre eine Möglichkeit.
Und dann kann er da dein Bild anschauen.
Das wäre eine Möglichkeit. Aber es geht ja darum, dass es hier eine Client-to-Client-Verbindung ist, ja. Und die gibt es auch so selbst so datenschutzmäßig ist Diaspora ja auch nicht aufgestellt, weil es ist ja immer noch ein Server dazwischen. Und das ist eben ein großes Problem. Deswegen machen die das halt anders und sagen, wir machen das einfach von Browser zu Browser, nicht von Browser zu Server zu Browser. Das ist durchaus fortschrittlicher, würde ich fast behaupten. Wie gesagt, vielleicht wird es ja irgendwann mal eine Verbindung von WebRTC und XMPP geben. Es gibt ja da schon irgendwelche Anwandlungen, das mal so zu machen. So dass ihr dann euren Jabber-Account ganz einfach nutzen könnt oder selber einfach einen Jabber-Account bei euch lokal benutzt. So dass ihr dann lokal einfach den Browser aufmacht und euer Jabber-Server läuft im Hintergrund und ihr könnt über WebRTC von einem Browser zum anderen. Also ganz komplizierte Sachen. Im Großen und Ganzen ist es auch wieder so ein wunderschönes Mozilla-Projekt, wo man erstmal warten kann, was daraus wird. Wir hatten ja schon mal ToeTruck vorgestellt, was ähnliche Funktionen hat. Und das hat jetzt eben nochmal eine sozialere Komponente. Ich bin gespannt. Und ich bin auch gespannt, wann wir endlich mal APIs für Diaspora bekommen, damit wir dann endlich die Social API mal nutzen können.
Da müssten wir, glaube ich, auch Dennis schlagen.
Ja, der ist im Moment eher, ich glaube, der ist im Moment eher am XMPP-Chat dran. Also den sollten wir vielleicht nicht schlagen, der soll mal lieber fertig machen.
Ja, also vor einem Jahr oder anderthalb Jahren war eine API dran. Und hat gesagt, ist gleich fertig.
Das stimmt tatsächlich. So, Google Glass. Letzte News in dieser Rubrik-Kategorie, wie auch immer.
Google Glass. Soll ich dir auch eine Liste machen?
Nee, ich brauche das nicht. Ich mache die Liste nur für dich, damit sich das bei dir einbrennt. Ja. Google Glass verbietet Gesichtserkennung.
Yeah. Nein.
Ja.
Da muss ich mir doch wieder einen Namen merken.
Ja, ich weiß es noch nicht. Also ich glaube, sie machen es erstmal nur, damit die schlechten Nachrichten einfach aufhören. Das ist einfach, ich glaube, das ist einfach marketingtechnisch ein ganz dickes Ding, dass sie erst damit jetzt so rausrücken, weil sie gemerkt haben, wie die Presse so darauf reagiert, so von wegen Google, die große Datenkrake, was sie ja auch ist, was ja auch richtig ist, das zu erwähnen. Und Google hat dann gesagt, nein, wir sind doch eigentlich ganz lieb und wir machen doch auch was für Kinder und ja, ist, ne, das ist halt Marketing. Google ist halt nicht nur böse, nur weil da, also nicht nur böse heißt, es ist böse auch. So, aber Gesichtserkennung ist jetzt erstmal ist jetzt eine der Vorgaben geworden für die Entwickler von Google Glass, die dann gesagt haben, wenn ihr für Google Glass entwickelt irgendwelche Apps, dann nee, bitte keine Gesichtserkennung, bitte keine Spracherkennung, all solche Geschichten, die sollen alle nicht passieren, weil das ja total in die Privatsphäre der Menschen eingehen würde. Man müsste sich mal überlegen, wenn so ein Polizist so ein Google Glass Ding aufhat. Und in Deutschland gibt es ja das Vermummungsverbot. Das gibt es, ich glaube, auf der Welt höchstens 2 oder 3 Mal oder sowas. Also es gibt sehr, sehr geringfügig. Also wir haben dieses Vermummungsverbot auf Demos. Das heißt, du darfst dir keinen Schal oder keine Sonnenbrille oder so ins Gesicht.
Aber wenn mir kalt ist?
Ja, dann.
Oder heiß trotzdem, oder
Sonnenblendet? Nein, das ist vollkommen egal. Das ist alles ein Versuch, um dein Gesicht zu verdecken. Und das ist nicht richtig. So läuft das halt. Und deswegen, wenn du so ein Polizist dann so ein Google Glass Ding aufhat, dann kannst du dir doch sicherlich vorstellen, dass er dann mit der Gesichtserkennung wunderbar rumspielen könnte und dann sagen könnte, ach so, das ist Herr Becker von nebenan und was macht er denn so im Internet und so. Wir werden alle. Ich werde gleich denjenigen, der da draußen steht, gleich schlagen, aber das ist nicht so schlimm.
Ist das Dennis?
Kannst ja mal den nächsten Jingle abfahren und ich komme gleich wieder und du kannst dann mal den nächsten Beitrag vorstellen. Bis gleich.
Mach mal. Ja.
Neues aus der Community.
Ja, und da. Weiß nicht, also ich bin da wieder da. Dennis ist gerade am Verprügeln. Und wir sind jetzt hier bei der letzten Rubrik. Wir haben hier so, Nelson Munz hat hier so ein schönes Bild gepostet mit einem Neuland-WLAN. Das ist vermutlich da, wo Merkel wohnt, dass die immer weiß, wo sie sich hin verbinden muss, weil sie ja ihr Neuland da hat. Das ist ja auch ein sehr beliebter Hashtag, dieses Neuland.
Du wirst wieder ja da. Hier. Du kannst die ganze Sendung ja alleine werfen, das ist ja super. Nee. Hör mal. Ja, demnächst bin ich nicht mehr da. Und dann mache ich mir einen La Paloma. Dann habe ich endlich mal einen Dienstag frei. Ja, dann kann ich mich entspannen und dann macht Benjamin das hier allein. Das war nur ein Test von mir natürlich. Ja, also da hat niemand geklopft, sondern ich habe ja auf den Tisch geklopft und okay. Also du warst bei Neuland.
Ja. Bist du auch in diesem Neuland?
Ja. Ich habe davon gehört. Ja, ich musste ganz ehrlich, dieser Begriff hat mich doch sehr an dieses Lied von Pur erinnert. Komm mit ins Abenteuerland. Ja, das Witzige ist ja, es gab früher mal eine Werbung von ThyssenKrupp, die ja hier im Ruhrgebiet sehr, sehr bekannt und groß sind, ne, hier Stahlhersteller und so. Und dann gab es dann immer, komm mit ins Abenteuerland. Dann, also ne, Werbung von denen damit unterlegt. Und wir könnten quasi jetzt Werbung für Diaspora mit von mir aus Abenteuerland unterlegen und dann kommen mit ins Neuland. Wir dichten es etwas um.
Ja, Victor im IRC postet gerade auch noch den Neuland Explorer 1.0. Ja.
Ja,
aber also eigentlich müssten ja alle Zuhörer von diesem Neuland irgendwie wissen, weil wir den Stream über dieses Neuland laufen lassen.
Mhm. Aber ich finde dieses ich finde dieses diese Wi-Fi-Bezeichnung schon keine schlechte Idee.
Damn, das muss irgendwo bei Merck in der Nähe sein.
Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das das Bundestags-WLAN. Und zwar für die Internet-Enquete, ja. Genau. Okay, gut. Also, noch ein nices Thema. Die von Diaspora HQ haben nochmal Werbung gemacht. Dafür, dass man doch seinem Pod ein bisschen was spendet. Ich bin so am Überlegen, Diaspora, muss man nicht unbedingt was spenden? Habe ich gehört. Die sind ja sehr unabhängig, was das angeht, weil die ja noch bei Servern beim Donau-Kurier da sind. Die werden ja gesponsert, netterweise. Was ich schon ziemlich cool finde. Bei anderen Pods sieht's anders aus. Ich weiß nicht, John Diaspora, ja, gut, also für Sonnenpod, sagen wir mal, würde ich jetzt nicht unbedingt Geld ausgeben. Ich meine, zum Testen ist es ja in Ordnung, aber danach kann man dann auch wechseln. Zum Beispiel zu nerdpool.ch. Das wäre eine Möglichkeit. Wäre eine Möglichkeit. Und ja, hier, der Benjamin, ja, du bist immer froh über Spenden.
Ja, aber irgendwie ist bei mir noch nichts angekommen. Also die ganzen Spendenaufrufe in den letzten Tagen, Wochen sind irgendwie nicht bei den Leuten, die bei mir auf dem Pod sind, angekommen.
Ah, okay.
Oder die haben alle kein Geld. Kann ja nur auch sein.
Ich glaube, das ist es. Ja, ansonsten, ja, wie gesagt, also ist erstmal nur ein Aufruf, spendet euren Pod, wenn ihr einen kleineren Pod habt. Ich glaube, der Podbetreiber wird sich dann auch noch freuen darüber. So, und jetzt hier, nochmal der Rundumschlag an Dennis. Benedikt Bauer hat ist extra von John Diaspora auf Geraspora gewechselt. Weil ja auf Join Diaspora vorher die Google APIs noch an waren, ja, so Google Analytics. Das war nicht so toll. Und deswegen, wie gesagt, ist er ja gewechselt. So, und kam dann bei Geraspora an und hatte dann sein, was weiß ich, Ghostry oder was auch immer an, hatte dann seinen Tracker an, um zu gucken, ob das denn auf Geraspora jetzt irgendwie anders sein würde. Und dann guckt er da rein und sieht, oh, Google APIs werden aufgelistet, was zum Teufel? Und John Diaspora hatte wenige Tage davor erklärt, dass sie jetzt endlich, also Sean hatte das dann großartig nochmal pronounced, dass John Diaspora von Google Analytics weg ist und das nicht mehr besitzt, nicht mehr drin hat. Und Dennis so, Moment, ich muss mal kurz gucken. Werkel. Und am Ende kam dann raus,
ich habe da eine Sache falsch eingestellt.
Und danach war die Sache dann gegessen. Jetzt habt ihr also auch keine Google-APIs mehr auf Geraspora. Keine Angst. Dennis achtet da in Zukunft jetzt, glaube ich, noch etwas stärker drauf. Und sollte das wieder auftauchen, schlag Dennis. Ganz einfach. Ja. Weiß ich nicht. Dennis hat wohl die letzten paar Nächte nicht großartig geschlafen. Ja. Ich meine, er musste sich ja auch auf bestimmte Tests und so weiter vorbereiten. Und da kann man das vielleicht dann nochmal verstehen. Wer nicht weiß, wovon ich jetzt spreche, der sollte einfach unserem Dennis Schubert auf John Jas auf Geraspora
folgen. Auf John Jasper, ja.
Und der hat einen schönen Blogbeitrag geschrieben, der sehr witzig war. Ja. Amüsant. Ein bisschen ranten. So, dann haben wir noch eine Kleinigkeit, die ich einfach so gefunden habe in der Community, die ich ganz süß fand. Und zwar ist das eine Flaschenfarm. Was ist das? Eine Flaschenfarm ist? Ihr nehmt
eine Farm mit Flaschen.
Ja, genau. Und zwar nehmt ihr eine Plastik-Bierflasche zum Beispiel. Ja, ihr kennt ja diese komischen Dinger von Aldi und wie sind die alle heißen. Schneidet den Flaschenhals ab, ja, so dass ihr, ne? Im Flaschenhals, also jetzt nicht nur das längliche Röhrenartige, sondern wirklich auch diese Wölbung, so dass es auf die Größe der eigentlichen Flasche kommt. Das schneidet ihr ab, dreht es um, nehmt ein Netz, legt es da rein, macht in dieses Netz ein Loch, zieht dort Bindfäden rein, zwei Stück oder was, so dass die Bindfäden unten aus dem Flaschenhals rausgucken und oben aber, wie gesagt, in diesem Loch befestigt sind. Dann macht ihr oben Erde rein, macht oben Samen rein und stellt diesen Flaschenhals nach unten, wie gesagt, in ein Glas mit Wasser, so dass die Bindfäden innerhalb des Wassers sind. Das heißt, die Bindfäden werden sich mit Wasser füllen, aufsaugen bis ganz nach oben oben in die Erde mit Wasser versorgen und die Keime damit mit Wasser und Nährstoffen versorgen. Und somit müsst ihr sie nicht mehr gießen und somit könnt ihr eure eigene kleine Flaschenfarm aufbauen.
Naja, man muss ab und zu noch unten wieder neues Wasser reinkriegen.
Natürlich, aber es spart doch sehr viel Zeit, wenn das regelmäßig bewässert ist.
Ja. Und für alle, die jetzt nicht ganz mitgekommen sind, was Dennis da erklärt hat, schaut euch dann einfach die Fotos an, die
in den Shownotes
verlinkt sind. Nee, das nicht, aber die Fotos sind halt einfach, da muss man gar nichts mehr dazu sagen. Die sind halt einfach da selbst erklärt, weil der Post besteht quasi nur aus Fotos.
Bilder sagen mehr als 1000 Wort.
Aber ja, ich habe nicht so ganz Bock auf diese Erde-Sauerei, die da rumfliegt.
Erde! Ja, gut. Das muss jeder für sich selber wissen, ob er jetzt ein Hobbyfarmer ist oder nicht. Ich habe letztens auch noch ein schönes Video von 20 Minuten gesehen, wo einer mit einem Arduino, also so einer kleinen Platine, so einem Minicomputer, eine komplette Automatisierung seiner kleinen Hausfarm gebaut hat. Das heißt, er hat aus alten Röhren, diese so Abwasserröhren, hat er weiß angemalt, so dass sie dann immer auch das Licht irgendwie noch unter sich dann auch noch projizieren, wenn irgendwie Sonne da reinfällt. Und hat dann da Sachen reingepflanzt und so und hat dann auch eine Bewässerungsanlage gebaut und mit dem Arduino das gesteuert und dann eben passend gesteuert zu den jeweiligen Pflanzen.
Ja. Also wenn ich, glaube ich, was mit Pflanzen machen würde, müsste da mindestens auch was Automatisiertes, Elektronisches oder so rein. Weil sonst hat das da nicht irgendwie den nötigen Nerd-Faktor.
Ja, er hatte auch irgendwie Temperaturfühler und was weiß ich nicht alles und Wasserfühler und also ohne Ende Sensoren. Und schaut euch das an, das ist echt nicht schlecht. Ja, also das sieht echt gut aus und macht Spaß, sich darüber Gedanken zu machen. Mhm. So, ansonsten haben wir einen Vogel.
Ja, piep. Du könntest jetzt nochmal dein Fenster aufmachen.
Stimmt, ja.
So, falls die Vögel noch draußen sind.
Falls noch jemand draußen, nein, piept.
Und das war der Vogel, der geklopft hat.
Ja, nee, ja, genau. Dieser Kakadu da. Oder Strauß. Ja, nee, wir haben einen Vogel, heißt Nerdpol, CH und noch ein paar Pots, also Gerasbauer,
glaube ich, noch.
Ja,
okay. Von anderen habe ich noch nichts gehört.
Okay.
Also zumindest also bei der Fischform war das ja so, da hat das niemand geschnallt, der nicht auf Gerasbauer oder Nerdpol war. Also was ist denn diese Fischform, was redet ihr hier alle? Und da haben wir das ein paar erklärt, aber ich glaube, es hat trotzdem niemand übernommen.
Ich bin sowieso dafür, dass es irgendwie so einen kleinen Meme-Kalender gibt. Also, dass es irgendwie so Erklärungen gibt für bestimmte Sachen. Es gibt ja die Trending Topics. Und ich glaube, dass ich finde das eigentlich ganz klasse, wenn jeder selber mal so Memes einfach einstellen könnte. So ein Meme-Archiv für Diaspora. Und wo sich dann jeder da mal durchsuchen kann, was das denn bedeutet, was denn der eigentliche Sinn dahinter ist, warum das denn überhaupt kommt. Ja, ich finde das wohl eine klasse Sache. Ja, gut, okay.
Ja.
Ansonsten wären wir durch und wir sind sogar noch deutlich vor der gewohnten Zeit fertig. Normalerweise machen wir ja immer so 2 Stunden, aber diesmal ist irgendwie war nicht so viel, ne?
Deus sagt gerade noch, dass es ja bei dias.geraspor.de alle vergangenen Dias quasi zum Anschauen gibt. Ich müsste diese Software auch mal noch für Nerdpol aufsetzen. Aber ich hatte bis jetzt keine Zeit. Naja, aber ich hatte ja immer mehr oder weniger dieselben Logos, halt einfach mit anderem Text dahinter. Muss man sich dann halt vorstellen.
Genau, stellt euch das mal vor. Ja, gut, okay, dann wissen wir Bescheid. Und danke Benjamin fürs dabei sein mit moderieren und streamen. Ja, ich bin ja immer froh, dass du jetzt streamst. Wenn irgendwann schief geht. Ich find's nicht. Ja, ich habe jetzt im Moment sowieso ein bisschen Probleme hier softwaretechnisch und das hat jetzt nichts mit IDJC, sondern eher was mit Arch und tatsächlich der Norm Shell zu tun. Psst, Ruhe. Irgendwie durch ein neues Update. Ich
hab gar nichts gesagt.
Irgendwie durch den. Nee, aber ich weiß schon, dass es wieder im IRC losgeht. Ah, nutzt doch Awesome. Nein, ich will nicht.
Bis jetzt schreibt noch niemand was.
Noch nicht. Du musst an die 20 Sekunden Latenz noch denken.
Ich warte mal ein bisschen.
Na, ich habe jetzt nicht Zeit zu warten, bis jetzt da unten eine Rant losgeht. Ich würde sagen,
Deus schreibt jetzt, arg, nutzt doch Gnome Shell.
So, also.
Doch die schlägt Ubuntu Unity vor.
Oh.
Hat noch wer einen Vorschlag?
Jetzt kommt wahrscheinlich KDE, ja. Dann könnt ihr mich alle mal.
Kreuzweise. Dennis, lass X-Server im Schrank.
Ach ja, was wir noch übrigens, vergessen haben zu erwähnen, Elektrol hatte sich dann doch mal angemeldet, irgendwann mal eine Sendung zu werfen.
Stimmt, zu schmeißen. Ja.
Ja, also dürfen wir nicht vergessen. Wir packen das mal hier schön mit in die Sendung rein, auch für den Podcast und so, ne, alles klar. Und damit ihr auch alle Bescheid wisst, ja. Also ja. Elektrol wird wahrscheinlich in der zukünftigen Zeit einfach mal so eine Metal-Sendung schmeißen. Und das wird spaßig, laut, denke ich. Ja, ja,
aber es wird doch. Also hier kommen jetzt noch Vorschläge, KDE, Vainland, Terminal, Awesome, Windows.
Diese komische Oberfläche mit Windows. Nein, ich bleib bei. Erstmal bleibe ich bei meiner Norm Shell, bis das hier alles wieder gefixt ist. Ich habe keine Ahnung, was ich falsch gemacht habe. Aber Lukas hatte das Problem wohl auch mal. Also werde ich ihn mal fragen, wenn er da schon Bescheid weiß. Ich werd mal nochmal mit ihm sprechen. So, okay.
Du sollst dein Displaywerk öffnen und einen Kugelkopfdrucker als Ausgabegerät nehmen.
Ja, jetzt wird's aber verrückt. Ja, das muss ja nicht sein. Ja. So, okay, gut. Ich finde.
Ja.
Dann bis in 2 Wochen, beziehungsweise für mich ja in 1 Woche, für dich in 2 Wochen.
Ja.
Bonserheld hat uns schon gefragt, warum wir denn noch nichts eingetragen hatten. Keine Angst, wir haben was eingetragen.
Haben wir nicht?
Noch, nein, haben wir nicht. Nein, also okay. für die nächsten paar Wochen wird was eingetragen. Dass die Diaspora halt auf jeden Fall durchläuft, weil wir sind beide nicht im Urlaub.
Ja. Ja, außer und dann ich mach spontan Urlaub.
Ja. Oder uns fällt nichts ein über die Tage hinweg. Das kann auch sein.
Wir haben also keine Themen.
Ja, Moment, die pennen auch alle. Ich glaube, Zuckerberg wird auch irgendwann mal nach Florida fliegen. Wahrscheinlich wohnt er sogar da.
Ja, aber
er wird auf jeden Fall mal Urlaub machen.
Ja, aber irgendwas passiert auch bestimmt.
Und wenn nicht, dann ziehen wir uns irgendwas aus der Nase oder wir stellen einfach mal wirklich so ein paar Friendica-Freunde vor. Also machen wir so wie die Linux Action Show mal so eine Windows Show oder sowas. Also Facebook-Sendung, Twitter-Sendung, köstlich. Ja gut, also wir überlegen uns da auf jeden Fall was über die Ferien und vergesst uns nicht und ihr könnt uns ja sowieso immer die ganze Zeit hören. So, jetzt habe ich aber 5-mal angefangen, hier das zu beenden. Benni, mach.
Du willst, dass ich den Jingle spiele, oder?
Ja, bitte, tu
es. Ja, dann bis in 2 Wochen. Tschüss.
Genau, ciao.
Die Diaspora Night. Nachrichten aus der Welt der freien sozialen Netzwerke.